Man muss natürlich auch realistisch sein, wieder aufzusteigen ist nicht einfach. Ja, da muss man, da muss wirklich auch alles zusammenkommen. Und ich hoffe, dass die Spielerinnen, die vorne stehen, dass sie weiter spielen, dass sie auch, da finde ich, da sind sie auch in die Pflicht genommen, dass sie weiter Deutschland vertreten und dann so schnell wie möglich aufsteigen.
Jannik Sinner gewinnt zum zweiten Mal in Folge die ATP Finals und verliert dabei wieder keinen einzigen Satz. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend, was der Kerl da momentan macht. Und damit erstmal Hallo an euch da draußen. Wie versprochen gibt's heute wieder eine neue Folge Crosscourt. Da darf Stefan Schnürle auch nicht fehlen und der ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Bist du wieder ein bisschen runtergekommen nach deiner wirklich arbeitsintensiven Tenniswoche? Ich gebe mal kurz einen Überblick. Es ist viel los gewesen. Wir haben auch hier viel zu besprechen. Es geht natürlich um die ATP Finals. Es geht um die Playoffs im Billie Jean King Cup, wo es leider nicht gereicht hat für die deutsche Mannschaft. Das war jetzt auch für dich irgendwie recht viel in der letzten Zeit, oder?
Ja, vor allem recht viel Tennis, was ja schön ist. Aber ja, es war schon intensiv. ATP Finals, Billie Jean King Cup, du hast es erwähnt. Der Kampf um die Plätze fürs Hauptfeld der Australian Open waren ja auch noch, da es ja die letzten Challenger jetzt waren, die in diesem Ranking reingespielt haben. Das wurde ja in dem Jahr geändert. Und da gab es ja ein gutes Ende für Jan-Lennard Struff, der mit seinem Challenger-Titel in Lyon das Hauptfeldticket gelöst hat. Das spielt ja auch irgendwie alles noch rein, dass man das alles auch noch irgendwie mitkriegen muss. Und arbeitstechnisch war es halt dann ja tennisintensiver als sonst. Dienstag hatte ich ja erwähnt, das Lys-Interview. Donnerstag halben Tag Pressekonferenzen, deutsches Training. Freitag und Sonntag dann für die Matches dort den ganzen Tag. Das endet ja dann auch nicht mit Matchende in der Regel. Also Freitag hatte ich eine normale Schicht noch davor. Also war ich wirklich von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends unterwegs oder mit der Arbeit beschäftigt. Am Sonntag wurde es fast noch später, weil ich abends noch einen Kommentar geschrieben habe zu dem Abstieg. Und ja, es hat Spaß gemacht, abseits des bitteren Ausgangs aus deutscher Sicht natürlich beim Billie Jean King Cup, aber sonst wirklich keine Beschwerde. Es war halt nur dann ein bisschen tricky, immer die ATP-Finals parallel zu verfolgen. Ich habe dann oft die Wiederholungen von Sky irgendwie um 23 Uhr oder so noch geguckt oder am nächsten Morgen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, dass ich alle relevanten Matches für uns früher oder später in voller Länge gesehen habe.
Ich glaube, das können wir tatsächlich auch mal sagen, weil die Leute da draußen wissen das vielleicht auch gar nicht so richtig. Also ich lasse immer mal wieder fallen, dass ich sehr viel im Bereich Tischtennis mache und Tennis ist sozusagen, also diese beiden Sportarten sind es bei mir, aber bei dir ist es ja wirklich so, man hört hier den Podcast und man merkt, du kennst dich wahnsinnig gut aus mit dem Tennis, aber du machst ja bei Sport 1 logischerweise noch ganz viele Sachen rechts und links, von denen man hier im Podcast ja dann gar nichts hört, aber klar, da ist dann Tennis immer nur ein Teil davon, ne?
Das ist richtig, da ist Tennis dann teils die Freizeit. Aber ja, so, es ist halt auch viel Fußball natürlich, kannst du ja denken, in Deutschland ist das halt nun mal die Nummer eins. Aber ja, ja. Ich versuche so viel Tennis zu sehen, wie es geht.
Ja, ich auch. Und dann lass uns mal direkt loslegen mit den ATP-Finals. Also, es hat wieder mal das Finale gegeben, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Sinner gewinnt am Ende mit 7-6 und 7-5. Ist natürlich die Frage, ist es überhaupt noch überraschend, dass es dazu kommt, weil die beiden einfach so gut sind, weil sie so weit von den anderen momentan entfernt sind? Und vielleicht kann man die Frage so noch ein bisschen anders stellen. Also freust du dich momentan noch darüber, wenn es dazu kommt? In Italien ist es ja so gewesen, ich glaube, das war das Match mit den höchsten Einschaltquoten aller Zeiten, habe ich, glaube ich, irgendwo einen Post gesehen. Ich glaube, die Faszination und der Hype war da ja, so wie vielleicht noch nie zuvor. Wie war das bei dir? Also wenn dieses Spiel dann ansteht, gehst du da mit einer riesengroßen Vorfreude rein, dass es wieder dieses Duell ist? Oder ist schon so ein bisschen, oh, so eine andere Story wäre jetzt vielleicht irgendwie auch mal ganz nett?
Also dass der Hype so groß wie noch nie zuvor war bei mir, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich freue mich schon noch auf diese Matchup. Ja. Andere Story, klar, aber das Problem ist halt ein bisschen, was hast du dann? Also wenn du einen der beiden hast und die andere Geschichte, dann befürchte ich, dass das Finale halt einseitig wird. Also dann lieber die beiden, weil auf das Finale und dieses Matchup selbst freue ich mich schon. Ich kann schon verstehen, dass es manche auch kritisch sieht, weil du hast natürlich schon, die Lücke ist so groß, dass du bis zum Finale schon, naja, ein bisschen weniger Spannung hast, weil du weißt, wer dieses Finale spielen wird am Ende. Das ist halt so. Ich habe jetzt hier auch keinen Weg gesehen, wie wir ein anderes Endspiel kriegen sollten. Du warst ja ein bisschen mutiger. Ja. Aber klar, Alcaraz ist ja auf Indoor bisher noch in den vergangenen Jahren anfällig gewesen. Aber wie wir gesehen haben, hat er auch das gelöst, Ich finde das Matchup aber von den beiden einfach weiter interessant, auch wenn nicht alles ein epischer Klassiker wird, wie in Paris wird. Das war es jetzt auch nicht, aber ich finde es trotzdem spannend, wie die kleinsten Anpassungen vornehmen nach jedem Duell. Vor allem halt derjenige, der das letzte Duell dann verloren hat oft. Also ich finde, es gab auch hier wieder so zwei, drei Anpassungen, gerade bei Sinner sind die mir aufgefallen. Und so treiben die sich ständig weiter an, verbessern sich. Und das ist für den Rest einfach ein riesiges Problem, weil klar, es waren jetzt in Anführungszeichen nur 6 Duelle in dem Jahr. Wenn wir jetzt mal den Kickslam ignorieren, haben Djokovic und Federer 2015 ja sogar 8-mal gegeneinander gespielt. Aber wir haben natürlich noch die 3 Monate Sperre für Sinner drin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in naher Zukunft sogar noch mehr werden könnte, ist durchaus gegeben. Und ich finde es halt die abwechslungsreichste Rivalität unter den ganz Großen, muss ich sagen. Also zumindest jetzt in der Generation, wo wir gesehen haben, so ein bisschen. Weil klar, Big Three, Big Four, gab es schon Phasen, wo eine Seite öfter gewann, dann die andere. Aber ich finde schon, man hatte das Gefühl, man wusste, wer wo und wann favorisiert ist. Und hier mag das vielleicht noch auf Indoor leicht zutreffen auf Sinner. Selbst da war es aber eng schon, hätte auch kippen können. Aber Outdoor finde ich wirklich auf jeden Belag, ist möglich, dass der andere gewinnt. Also Sinner hat das in Wimbledon und bei den French Open trotz der Niederlage am Ende bewiesen. Alcaraz hat es bei den US Open gezeigt. Und die Statistik, die wir ja beide gesehen haben, du auf Insta, ich auf X, beide haben jetzt 3.302 Punkte in ihren Duellen auf der Tour bisher gespielt. Und ja, beide haben exakt 1.651 gewonnen. Also das ist wirklich irre. Ja.
Mit dieser Vorfreude, bei mir ist es schon so, ich denke auch immer, also wenn das ansteht, dann freue ich mich auch, dann will ich mir das auch anschauen und ich hoffe auch, dass das noch in vielen Grand-Slam-Finals der Fall sein wird. Was sich bei mir, glaube ich, so ein bisschen verändert hat, sonst war es immer so, wenn ich jetzt an die nächsten Slams auch denke, zum Beispiel Australian Open, die ja dann bald wieder anstehen und es geht vielleicht los in der am ersten Abend vielleicht Night Session Sinner auf dem Center Court oder am zweiten Tag Alcaraz, wie auch immer das dann angesetzt wird, dass man dann so denkt, ah ja, das sind die großen Namen, die will ich auf jeden Fall dann gerne sehen. Aber ich kann mir momentan wirklich nicht vorstellen, wie da irgendein Ungesetzter über Best of Five da wirklich dann dafür sorgen soll, einen von den beiden da rauszunehmen. Also ich finde, so eine Überraschung in so einer frühen Runde bei einem Grand Slam ist momentan einfach extrem weit weg. Aber ich freue mich auch, wenn sie dann wirklich später dann irgendwann aufeinanderlaufen und hoffe, dass das noch oft passiert. Lass uns über das Match sprechen. Ergebnis habe ich gerade schon genannt, also 7-6, 7-5 für Jannik Sinner. Was ist dir aufgefallen? Was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, also Satz 1 hat jetzt länger keine zu krassen Highlights, beide beim Ausschlag stabil. Alcaraz hatte ja dann diese Behandlung, aber hatte dann danach sogar Satzball bei Ausschlag Sinner. Und das war die erste kleine Sache, die mir da aufgefallen ist. Sinners zweiter Ausschlag ist wirklich besser geworden. Das hat ihn hier gerettet, hat er gut auf den Körper serviert, mit 187 km/h, das ist schon ordentlich. Und im Tiebreak hat er das nochmal gemacht und das habe ich die ganze Woche schon bei ihm gesehen. Das war definitiv etwas, wo Sinner rumgebastelt hat, also ein guter zweiter Ausschlag, der ist ja wirklich nicht minder wichtig, man redet nur mal vom ersten, aber gerade wenn du wie Sinner durchaus Probleme beim ersten hast, dann brauchst du den zweiten genauso oft und diese andere Auffälligkeit bei Sinner ist dann halt im Tiebreak gewesen. Er hatte ja nach den US Open angekündigt, vielseitiger werden zu wollen. Da haben wir gegen Alcaraz jetzt nur Ansätze gesehen, dazu gleich mehr. Aber hier packt er im Tiebreak gleich zweimal so einen Weltklasse-Lob aus. Ich habe ja Sinner oft so zuletzt mit Djokovic verglichen, was dieses Unausweichliche betrifft mit dem Break am Satzende. Aber hier, das war wirklich, diese Lobs waren Peak Andy Murray, fand ich. Also das war wirklich mega. Und zum zweiten dann, da gab es noch eine Auffälligkeit, um dieses Thema noch abzuschließen, bevor ich mich da ein bisschen noch mehr Alcaraz widme, aber Sinner hat ja diese Variationen in seinem Spiel durchaus die vergangenen Wochen probiert, vor allem diesen Stop auf der Vorhandseite hat er häufiger eingesetzt. Aber ich habe ja schon bei den US Open gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob das gegen Alcaraz so der Schlüssel ist und ob er diesen so natural hinkriegt wie der. Ich behaupte, aktuell sieht das Sinner und sein Team auch noch so, weil es war schon auffällig. Gegen den Rest, wie gegen Zverev, hat er den Stopp öfter eingesetzt. Gegen Alcaraz hat er ihn sehr lange kaum probiert. Aber dann Breakball bei 2-3, als er den Breakball hatte, da hat er ihn dann ausgepackt und erfolgreich. Und klar, davor ein bisschen Glück mit dem Doppeltreffer beim Return, aber war eine Schlagbewegung, daher regulär. Aber ich glaube halt wirklich, dass dieser Stopp nichts ist, was du gegen Alcaraz 15 Mal einsetzen kannst. Dazu ist er zu schnell. Aber als Überraschungsfakt mal super. Und das hat er gemacht und das natürlich, da kommen wir natürlich auch zur Seite von Alcaraz ein bisschen, mit der Oberschenkelverletzung leicht war er, glaube ich, schon gehandicapt. Er selbst wollte es ja nicht drauf schieben, was fair ist, und hat ja gesagt, er konnte immer noch gut rennen, streite ich auch nicht ab. Aber er hat schon gesagt, dass es auch so ein bisschen in seinem Kopf rumgespukt hat. Und das sah man auch. Also Alcaraz meinte, hat seine Taktik nicht geändert im zweiten. Aber ich finde schon, dass er war schon extrem aggressiv, dann teils auch ungewöhnliche Risiken eingegangen. Und es wurde auch irgendwann eingeblendet zwischendurch, dass Sinner fast alle Ballwechsel über 9 Schläge gewonnen hat. Das ist dann schon ungewöhnlich. Und er war nicht stark gehandicapt, aber so ganz frei wirkte er nicht. Und ich glaube nicht, dass wir einen anderen Ausgang deswegen unbedingt gesehen hätten. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser Sinner wirklich indoor wirklich schlagbar gewesen wäre. Nur wenn überhaupt, hätte es halt im zweiten Satz eine Chance gegeben, weil da hat Sinner wirklich nur 47% erste Ausschläge ins Feld gebracht. Und das ist schon eine Quote, mit der Alcaraz normal mehr anfangen kann. Und Sinner hat ihm ja sogar das eine Break wirklich geschenkt. Aber er war halt nicht so stabil von der Grundlinie wie Sinner an dem Tag. Sinner hat diese unüberlegten Netzangriffe von Alcaraz teils wirklich gut bestraft. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die auch ein bisschen von seinem Oberschenkel initiiert wurden. Und trotzdem sage ich aber auch, ich sehe Sinner indoor noch einen Tick vorne und deswegen absolut verdienter und würdiger Champion.
Definitiv. Und ich glaube auch, also wenn du einen Tape-Verband angelegt bekommst, dass da irgendwie irgendwas ist und dass sich das anders anfühlt, das wird jeder Spieler und jede Spielerin irgendwie schon auch wahrnehmen. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit lässt du das vielleicht in deinen Kopf rein, aber dass das irgendwie eine Veränderung mit sich bringt oder ein Störfaktor ist, das glaube ich schon. So ganz rausbekommen aus dem Kopf tut man das, glaube ich, nicht. Wenn wir über Jannik Sinner nachdenken, der jetzt ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, wieder keinen Satz verloren hat, wo ist da bei dem das Limit? Wir haben bei Alcaraz schon oft drüber nachgedacht und du hast dann auch oft Juan Carlos Ferrero zitiert, der damals dann gesagt hat, ja, momentan ist Alcaraz bei so und so viel Prozent und da hat einem das irgendwie so ein bisschen Angst gemacht, wo soll das Ganze noch hinführen? Also bei Alcaraz kennen wir ja diese Gedanken. Aber auch bei Jannik Sinner hat man irgendwie das Gefühl, dass der immer noch besser wird. Du hast letzte Folge auch diesen möglichen Rekord angeteasert. Kannst du gerne gleich nochmal auflösen, ob er den wirklich geschafft hat. Da ging es doch um die Prozente bei den gewonnenen Aufschlagspielen und bei den Return-Spielen, dass er das als Erster hätte schaffen können. Wie ist das ausgegangen?
Ja, also beim Aufschlag muss sich, glaube ich, keiner Sorgen machen, wenn Sinner das ganze Turnier über ein einziges Break kassiert, was ja im Finale war. Also er hat seinen Wert sogar auf 92% hochgeschraubt. Kein anderer Spieler hat 90% geschafft. Fritz hat 89%, folgt dann. Also die 3% hören sich wenig an, aber Fritz trennen auch 3% vom Platz 10. Also das sieht man dann, wie sehr sich Sinner vom Rest da absetzt. Bleibt die Frage mit den Return-Spielen. Da war Alcaraz schon recht nahe dran und hat bei den Finals auch stolze 14 Breaks geschafft, 2 mehr als Sinner, aber Sinner hat dafür halt weniger Spiele gebraucht und es geht ja hier um den Prozentwert gewonnener Return-Spiele, daher löse ich es auf. Sinner hat es geschafft und belegt tatsächlich mit 32,61% auch hier Rang 1. Also man muss fair sein und sagen, okay, von 2007 bis 2019, also im Corona-Jahr 2020 gibt es keine messbaren Daten, aber da wäre er immer mit diesem Wert hinter Nadal gelegen, oft auch hinter Djokovic. Aber hey, du kannst dich nur mit denen messen, die da sind. Und heute wird vielleicht auch noch ein Tick besser serviert, daher wirklich historische Leistung von Sinner. Und ja, wie gesagt, etwas, was seit Messung der Daten noch keiner geschafft hat. Ja, und zur anderen Frage, erstmal will ich sagen, das ist wirklich unglaublich ist, was er da schon geschafft hat. Also du hast es angesprochen, 2 Jahre in Folge ohne Satzverlust die ATP-Finals zu gewinnen. Das hat von 1987 bis 2023 überhaupt keiner geschafft. Kein Djokovic, kein Federer. Er wirkt in der Halle wirklich fast unschlagbar. Hat jetzt 31 Matches in Folge gewonnen. Das ist schon Wahnsinn. Nehmen wir die letzten 7 großen Events im Tennis. US Open 2024, ATP-Finals und dann eben alle Slams 2025 und wieder die ATP-Finals. Was war der gemeinsame Nenner? Sinner stand jedes Mal im Finale. Jedes Mal. Das ist unglaublich. Was für eine Konstant. Dennoch gibt es so Kleinigkeiten, die, glaube ich, auch er und sein Team sehen, wo es eben noch besser geht. Er hat den Stop jetzt schon mehr eingebaut in sein Spiel. Wie gesagt, gegen Alcaraz war es noch mehr der Überraschungseffekt. Gegen andere Spieler wie Zverev hat er ihn durchaus schon richtig effektiv eingesetzt. Kann er weiter dran schrauben. Seinen Aufschlag haben wir immer wieder erwähnt. Die erste Quote erster Ausschläge war die Woche über schon besser. Im Finale ist er aber wieder im zweiten Satz schon abgefallen, unter 50%. Das ist dann schon wenig, gerade Indoor auch, wo du jetzt nicht irgendwie äußere Bedingungen hast. Und er braucht ja gar keine 80%, wie sie Zverev oft hat. Wenn Sinner konstant über 60% erste Ausschläge servieren könnte, dann wünsche ich dem Rest schon mal viel Spaß damit, weil dann braucht es wirklich Alcaraz-Magie, um den überhaupt zu breaken.
Genau, Alcaraz-Magie, dann lass uns mit dem weitermachen. Also finde ich alles schlüssig, was du gesagt hast zu Jannik Sinner. Bei dem haben wir ja schon öfter sowas gesagt wie the sky's the limit und so. Man weiß nicht, wenn der seine 15 goldene Minuten hat, dann ist sowieso gar kein Kraut dagegen gewachsen. Jetzt ist es bei ihm ja so, er hat diese ATP-Finals verloren, okay. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem schon wieder ein richtig, richtig gutes Jahr, was er gespielt hat. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hat 8 Turniere gewonnen, auch auf unterschiedlichsten Belegen. Rotterdam in der Halle, dann auf Sand 3-mal erfolgreich gewesen, in Queens auf Rasen gewonnen und dann natürlich auch Hartplatz mit US Open und so weiter. Das sind noch nicht mal alle Titel, die ich jetzt aufgezählt habe. Das das ist jetzt nicht unbedingt viel, viel schlechter. Und er ist die Nummer 1 am Ende des Jahres.
Ja, genau. Also Nummer 1, 2 Grand Slams, 8 Titel, wie du erwähnt hast. Insgesamt 11 ATP-Finals. Das ist zuletzt Andy Murray 2016 gelungen. Also ja, da haben wir jetzt auch mal den 4. der Big 4 bei so einer Bestmarke. Aber ja, so ein Tennisjahr könnte schlechter verlaufen, kann man glaube ich sagen. Also wenn man sich das anguckt, auch die ATP-Finals, wir müssen ja berücksichtigen, dass er bis zu diesem Jahr schon ein bisschen mehr Probleme mit Indoor hatte und auch für andere schlagbar wirkte. Und jetzt hat er schon wieder einen deutlichen Sprung gemacht in dem Jahr. Wir haben ja überlegt, vergangenes Jahr kann das so ein dunkler Fleck wie bei Nadal bleiben. Solange es nur bei Sinner als großen Rivalen bleibt, glaube ich nicht. Dann glaube ich schon, dass er die Finals mal gewinnt. Er hat jetzt einfach so einen großen Sprung gemacht. Auch sein Ausschlag ist besser als noch vergangenes Jahr. Klar sehe ich da Sinner immer noch einen Tick vorne, glaube ich, wenn die Quote ähnlich hoch ist. Aber wir haben auch gesehen bei den US Open, da war Alcaraz der Aufschlag, der uns beeindruckt hat und der stärker war. Also das wechselt manchmal zwischen den beiden. Und ich finde, dass er den Rest jetzt auch Indoor im Griff hat, das sagt schon einiges aus. Dazu noch die leichte Verletzung. Also laut Marca-Infos hat er sich bereits die in der Vorrunde zugezogen und ist im Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime sogar ein bisschen schlimmer geworden. Und dennoch hat er den halt sowas von locker weggespielt. Das ist schon unheimlich. Klar, Davis Cup musste jetzt absagen. Das ist nichts Schlimmes, aber für nächste Saison ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass er jetzt eine Woche mehr Urlaub hat. Aber ja, wie wir immer sagen, the sky is the limit für Alcaraz.
Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aber auch noch mal auf die beiden Halbfinalisten schauen, zumindest kurz. Alex de Minaur und Felix Auger-Aliassime haben sich wirklich teuer verkauft, sind am Ende aber chancenlos gewesen. Vielleicht hast du zu denen auch noch ein paar Gedanken und vielleicht auch die Frage, wie groß die Lücke ist. Die Lücke, das ist ja auch so ein Wort, was jetzt in der letzten Zeit noch mal ein bisschen besonders aufgeploppt ist, finde ich, weil das doch so interessant zu sehen war, wie groß die Lücke zwischen Zverev und Sinner ist, dass die im Prinzip kleiner ist als die zum Letzten der Weltrangliste. Über Zverev sprechen wir gleich auch noch, aber das ist so, finde ich, so die Lücke, das ist momentan so ein Tennisbegriff irgendwie, der Abstand zu den beiden da vorne. Aber geh gerne noch mal auf Alex de Minaur und Felix Auger-Aliassime ein.
Genau, wir sind näher dran an Zverev als Zverev an Sinner. Das
so war es, genau, ja.
Genau, und die Lücke ist halt auch eher, ja, keine Lücke mehr, sondern eher schon Grand Canyon inzwischen.
Genau.
Aber ja, also zu Felix Auger-Aliassime, ich glaube, wir sind uns einig, er hat gegen Alcaraz eigentlich besser gespielt als gegen Zverev und trotzdem war er chancenlos. Und das, obwohl Alcaraz vielleicht noch angeschlagen war. De Minaur hat gegen Sinner Satz 1 für mich perfekt gespielt, für das, was er meiner Meinung nach kann. Trotzdem den Satz verloren. Ich weiß nicht, was er noch groß anders machen soll. Head-to-Head ist 0-13 gegen Sinner. Er selbst weiß, was er spielen muss, um Sinner zu schlagen, sagt er. Frage für mich, ist das realistisch? Also ich weiß auch, wenn ich 96 Asse gegen Sinner schlage, habe ich eine Chance. Ob das realistisch ist? Aber wie ich letztens schon sagte, De Minaur holt für mich das Beste raus. Also er beißt sich hoffentlich in den Top 10 fest. Nur Alcaraz und Sinner einen fitten Zustand schlagen. Boah, keine Ahnung, wie er das schaffen will. Auger-Aliassime sehe ich ähnlich. Super zweite Saisonhälfte, Career High mit Platz 5. Ob er das außerhalb der Hallensaison hält, da bin ich noch ein bisschen skeptisch oder würde ich abwarten. Ich traue ihm aber schon eher so Ausreißer nach oben fast zu als de Minaur noch. Nur wenn wir ihn dann halt dann mit Alcaraz und Sinner vergleichen, ist es für mich so ähnlich wie bei Matteo Berrettini in seiner Prime. Der konnte auch mit Aufschlag, Vorhand gut diktieren. Das klappte so lange, bis er dann auf Nadal und Djokovic traf und die dann halt seine Rückhand gefunden haben. Und so ähnlich sehe ich das hier auch mit Alcaraz und Sinner, die dann eben die Schwäche von Auger-Aliassime aufzeigen. Und da muss sich keiner grämen. Wie gesagt, nehmen wir dieses bizarre Turnier in Madrid 2024 raus, wo dann Sinner auch ja, zum Viertelfinale gar nicht antreten konnte. Dann haben die beiden jetzt 18 der 18 letzten Turniere gewonnen, wo beide im Hauptfeld standen, also alle. Und ja, was erwähnt, der Unterschied bei den Punkten, aber auch beim Preisgeld, da ist es noch krasser. Selbst wenn wir Six Kings Slam und sowas rausnehmen, also nur ATP-Turniere, dann haben Sinner hat knapp über 19 Millionen US-Dollar, Alcaraz knapp drunter, Zverev als Dritter nicht mal ein Drittel unter 6 Millionen. Und das zeigt diese riesige Lücke, wie gesagt, der Canyon, der da entstanden ist. Und klar, Draper, muss man sagen, fiel verletzungsbedingt aus. Der war auf dem Weg nach oben bis zu der Verletzung. Vielleicht kann der zwischendurch reinstoßen, aber auch da sehe ich so kleine Schwächen. Die sind, auch er ist nicht so komplett wie Alcaraz und Sinner. Deswegen, mich würde es wundern, wenn wir einen in den Top 20 aktuell schon haben, der ein dauerhafter Rivale für die beiden werden könnte. Und dazu nur noch, um das wirklich auch zu unterstreichen, diese Entwicklung der beiden. Also die ATP verleiht ja jedes Jahr den Award für den Most Improved Player. Und mir ist klar, dass die beiden dann nicht zur Wahl stehen werden. Aber für mich gäbe es genügend Argumente, einen der beiden zu nehmen. Man sieht es halt nicht im Ranking, aber wie die sich nochmal in dem Jahr verbessert haben, das ist wirklich höchster Respekt und da ziehe ich den Hut davor.
Du kannst dich immer noch verbessern, aber es wird in den Zahlen nicht mehr sichtbar sein, so richtig. Das ist schon auch beeindruckend, weil besser als Nummer 1 können sie dann nicht werden. Genau. Ich glaube, Andrea Petkovic und Boris Becker haben das auch einmal so ganz gut rausgearbeitet. Nochmal auch die Veränderungen bei der Aufschlagbewegung, sowohl bei Alcaraz, der da ja komplett in den letzten Jahren Dinge verändert hat, aber auch Sinner. Genau, die feilen einfach weiter an ihrem Spiel und man denkt so, das ist es jetzt und das war es auch immer. Aber nein, auch da sind natürlich Veränderungen, ja, die man dann, wenn man genau hinschaut, dann schon auch sehen kann. Also wirklich beeindruckend. Die sind noch nicht satt und wollen weiter an ihrem Spiel feilen. Die Lücke haben wir jetzt mehrfach angesprochen, den Grand Canyon, wie auch immer. Lass uns noch kurz auf Alexander Zverev kommen. Ja, der ist jetzt da ziemlich weit dahinter und ist trotzdem noch die Nummer 3 der Welt. Deine Erkenntnisse der beiden Matches, weil wir haben letzte Woche ja gesprochen, da stand das Abendmatch ja an gegen Jannik Sinner, das hat er dann verloren mit 4-6 und 3-6 und dann hat er gegen Ogier Aliassime den ersten Satz auch mit 4-6 verloren und den zweiten Satz dann im Tiebreak mit 6-7. Was ziehst du da noch raus?
Ja, erstmal könnte ich mir den Hintern beißen, weil ich habe jetzt keine Beweise, aber ich habe Sophie vor der Aufnahme geschrieben, ich tippe, glaube ich, Ogier Aliassime statt Zverev ins Halbfinale. Mhm. Und dann habe ich während unserer Aufnahme aus den Augenwinkeln halt bei Sky gesehen, wie sich Ogier Aliassime an die Wade gefasst hat. Und dann lag er noch gegen Shelton hinten und dann habe ich es kurzfristig wieder geändert. Sonst wäre einmal alles korrekt gewesen, Mensch. Nee, aber gut.
Es darf ja nicht sein. Sowas gibt es ja nicht im Crosscourt hier.
Nee, absolut nicht. Na, fangen wir dann mit Zverevs Match gegen Sinner an. Also ich glaube, viel besser kann Zverev auch nicht spielen oder servieren. Was dann auch einiges aussagt, wenn er das Match trotzdem in 2 Sätzen verliert. Ja, es mag sich für manchen zu klar angefühlt haben, aber Sinner hat halt trotzdem 10 Punkte mehr im Match gemacht. Das ist im Tennis dann schon ein recht klarer Unterschied über 2 Sätze. Also es geht schon in Ordnung. Zverevs Quote erster Aufschläge 83%. 83, also viel mehr ist halt, glaube ich, nicht möglich. Er gewinnt über 70% der Punkte und dennoch reicht es nicht. Klar, 7 Breakbälle hat er, aber da hat er nicht bei einem eine Chance gehabt. Sinner hat alle mit Assen oder Servicewinnern, glaube ich, abgewehrt. Und das ist kein Zufall oder Glück, das ist Jannik Sinner. Und ich fand auch, Zverev hat es weitgehend richtig und offensiv versucht. Also klar, ich weiß, in dem Spiel, in dem er im zweiten Satz geprägt wurde, war die Geschwindigkeit bei seiner Vorhand um 20 km/h langsamer. Ich fürchte nur, dieses Problem wird er nie ganz gelöst kriegen. Also die Vorhand ist nicht so stabil wie die von Sinner und die wackelt unter Druck halt ein bisschen schneller oder er wird dann vorsichtiger. Sinners Bilanz auf der Vorhand, 14 Winner, 5 leichte Fehler, Zverevs 6 Winner und 10 leichte Fehler. Also es hieß, dass die Vorhand einfach einen Unterschied macht. Zverev hat eine der weltbesten Rückhände, ja, aber Sinner auch. Und beim Aufschlag sieht es so ähnlich aus. Klar kann man sagen, in der perfekten Welt macht er noch da das und hier, dort, dies. Und aber wenn ich ihn für das Match gegen Sinner kritisieren würde, was sage ich dann über das Match gegen Ogier Aliassime? Also da hat er selbst vom schlechtesten Match des vergangenen Monats gesprochen und da kann ich ihm auch nicht widersprechen. Erster Satz noch okay, da war er für mich lange der leicht bessere, aber bei 4-5 dann eben Scoreboard-Pressure und dann merkst du ihm an, ist er halt nicht so saucool wie ein Alcaraz oder Sinner und da fehlt ihm gerade auch das Selbstvertrauen und dann wackelt er halt und wird ein bisschen zögerlicher in den Momenten, trifft aber auch auf viele andere zu, ehrlicherweise. Im zweiten Satz war ich dann echt ein bisschen enttäuscht, aus Sinner mental ein bisschen weg zu sein irgendwie, also kein Gefühl mehr gehabt, auch beim Return irgendwie war er raus. Da half ihm Ogier Aliassime sogar, dass er in den Tiebreak kam, aber dort war der dann halt ein bisschen mutiger. Das ist sicher etwas, wenn man sich auch anguckt, diese Tiebreak-Bilanz gegen Top-10-Spieler. Er gewinnt gegen die anderen öfter, weil er halt ganz gut serviert und die ihm mal Fehler schenken, aber gegen die Top 10 gewinnt er die Tiebreaks eigentlich nur gegen seinen Lieblingsgegner Shelton. Das ist schon auffällig und ja, auch etwas, woran er arbeiten muss, aber ihm fehlt einfach gerade so ein bisschen die Konstanz. Das Match gegen Sinner war gut, gegen Ogier Aliassime war ehrlicherweise nichts.
Und man muss auch ehrlicherweise sagen, finde ich, dass Shelton vielleicht auch noch nicht die Erfahrung und diese Cleverness hat, da in den wichtigen Situationen vielleicht Zverev nicht in die Rückhand zu spielen, ja. Weil der dann einfach damit sehr gut kontern kann. Also ja. Da ist er vielleicht noch nicht ganz so gewitzt wie die anderen. Aber wenn wir bei Zverev vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen, ein bisschen mehr auf das größere Bild schauen und auf das Jahr auch schauen, So die Frage, was von diesem Jahr bleibt und dann auch vielleicht, was er verändern kann. Also es ging ja richtig gut los. Der hat das Finale gespielt in Melbourne bei den Australian Open. Der hat das Turnier in München gewonnen und dann ist es ja so eine ganz schöne Achterbahnfahrt geworden. Erste Runde raus in Wimbledon mit dieser Pressekonferenz habe ich noch gut in Erinnerung, wo er sich ja sehr geöffnet hat. Dann hieß es ja, dass er sich professionelle Hilfe genommen hat. Ich glaube, das war dann, bevor er bei den US Open angekommen ist. Pressekonferenz hatte ich da noch im Ohr, wo er gesagt hat, dass es ihm eigentlich gerade ganz gut geht, dass er sich Hilfe geholt hat. Aber er wollte es auch nicht genauer konkretisieren. Und trotzdem hat man so den Eindruck, finde ich, wenn man von außen drauf schaut, der sucht noch weiterhin und es ist unruhig und so weiter und so fort. Und jetzt wird er ja gleich noch, oder gleich sage ich schon bald noch, im Davis Cup noch mit antreten. Da kommen wir da gleich auch noch zu. Ja, es ist, wie schätzt du das alles ein? Was kann er tun aus deiner Sicht?
Also wie nannte Zverev seine Saison? Unglaublich unbefriedigend.
Ja.
Ja, er sagte auch, es wäre eine Saison mit vielen Ups und Downs gewesen, aber für ihn habe es nicht viele Ups gegeben. Das nur vorab mal als Einordnung, welche Ansprüche er selbst hat und woran wir ihn dann auch messen. Weil klar ist auch, diese unglaublich unbefriedigende Saison hat er immer noch als drittbester Spieler der Welt beendet. Sicher können wir noch bei ein, zwei Spielern erklären, würde der mehr spielen oder so. Also Djokovic, Draper wären bei einer vollen Saison wahrscheinlich noch vor ihm gewesen. Aber schwarz auf weiß steht halt Platz 3 und der Rest von denen ist sonst auch nicht konstanter. Also am Ende der Saison loben wir jetzt natürlich Mossetti oder Felix Auger-Aliassime, aber die haben zwischendurch monatelang kaum ein Match gewonnen, ja. Muss man auch sagen. Und deswegen stehen die zu Recht hinter Zverev. Das nur mal vorweg, weil an sich war es natürlich nicht seine beste Saison. Bei der ATP gibt es auch eine nette Übersichtsseite, wo seine bisherigen Karrierebilanzen im Vergleich zu seiner Bilanz in dem Jahr so gegenübergestellt wird. Viele Werte sind da echt recht ähnlich, auch Siegbilanzen oder so. Nur ein Wert ist klar schlechter als sonst. Seine Bilanz gegen Top-10-Gegner. Da hat er in dem Jahr nur 4 in 15 Matches gewonnen. Also er war ja nie der Top-10-Killer, aber das war wirklich viel zu wenig. Und das ist für mich so ein Indiz, der mir Sorgen macht, weil das deutet eher darauf hin, dass er eher zurückfällt, als näher an die oberen rankommt. Auch hier rettet ihm Shelton ja noch die Quote. Und dazu war noch ein Sieg gegen Mossetti in Wien, plus die Aufgabe von Djokovic in Australien. Also er hat gegen Alcaraz, Sinner, Fritz, de Minaur, Mossetti, Djokovic und Ogier Aliassime verloren. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der ist immer nur an Sinner und Alcaraz gescheitert. Also was seinem Spiel fehlt, ist halt dann die Frage, was kann er ändern? Wir können mit seinem Netzspiel und so weiter kommen, was natürlich auch ein Faktor ist. Aber ich würde mich erstmal mit zwei anderen Punkten begnügen. Punkt 1, Aggressivität, sprechen wir immer drüber. Ich finde, da hat er in dem Jahr schon immer wieder Fortschritte gemacht. Es gab Lichtblicke, es gab Matches, wo das sehr gut funktioniert hat. Das Problem ist, er kriegt es nicht konstant durchgezogen. Speziell in den Big Points gegen die Besten der Welt. Da spielt für mich aber halt Punkt 2 hinein, dieses Problem mit der Vorhand. Die sieht zwischendurch auch mal echt gut aus. Aber wenn du sie dann gegen Sinner und Alcaraz siehst, da siehst du halt schon einen klaren Unterschied. Also er hat mit der nicht die Möglichkeiten, die die beiden haben. Das ist so, da kann er auch nicht einfach sagen, okay, ändere ich jetzt fix mal. Das ist halt auch eine technische Sache und das ist, glaube ich, nicht leicht zu lösen. Und da reden wir jetzt natürlich vom absoluten Top-Level. Im Vergleich zu uns ist seine Vorhand sensationell. Aber er will ja die Lücke zu Alcaraz und Sinner schließen und da müsste er halt wirklich einen deutlichen Sprung machen auf der Vorhand. Und die Frage ist nur, wie will er das schaffen, wann will er das tun, weil wirklich Zeit ist nicht, weil jetzt steht der Davis Cup erstmal an, also und danach geht es ja auch relativ schnell wieder weiter.
Ja, der Davis Cup, den du gerade ansprichst, morgen, also am Donnerstag geht es da im Viertelfinale los gegen Argentinien, wo man vielleicht auf dem Papier schon ganz gute Möglichkeiten hat. Aber dadurch ist natürlich auch seine Offseason ziemlich kurz. Und er ist ja auch einer, der das immer schon gesagt hat, die Saison ist zu lang und die Saison ist zu lang. Ich glaube auch, dass, ich habe da ein Zitat noch gelesen, dass er da einigermaßen widerwillig mit dabei ist. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Wortlaut war so, dass nicht ganz klar ist, wie lange man noch in dieser Konstellation zusammen spielen kann, also in diesem Team. Da sind ja dann auch einige mit dabei, die schon ein bisschen älter sind, wie zum Beispiel Jan-Lennard Struff und Kravitz und Pütz und sowas alles. Und dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, dann spiele ich jetzt eben einmal mit. Also das klang so ein bisschen widerwillig. Und es passt ja eigentlich auch nicht zu dem, was er sonst immer sagt, ne? Dass er eigentlich dieses Davis-Cup-Format überhaupt nicht mag. Vergleicht es immer mit damals, als er dann noch ein tolles Match gegen Rafa Nadal in Spanien gespielt hat, glaube ich, und so vor einigen Jahren. Das ist das, was er eigentlich möchte. Das heißt, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt dann der richtige Schritt ist, weiß ich auch nicht so richtig.
Ja, also ich habe es letztens in der letzten Folge auch schon gesagt, also toll, dass er für Deutschland spielt und es fehlt jetzt nicht nur Sinner bei Italien, sondern auch Musetti. Spanien fehlt jetzt Alcaraz. Ja. Also mit Struff in wieder besserer Form, Hanfmann, unserem Top-Doppel, Kravitz-Pütz, hast du schon Chancen. Da ist auch der Titel und durchaus möglich. Heißt nicht, dass ich uns jetzt als Favoriten direkt sehe. Tschechien ist gefährlich. Italien hat immer noch gute Spieler. Das ist Wahnsinn. Also Coppoli, Sonego, Berrettini, das Super-Doppel, Polelli, Vavasori. Also da ist immer noch viel da, aber Deutschland gehört zu den größten Anwärtern und Zverev, wie du gesagt hast, spielt wohl mit, weil die Jungs ihn eben gebeten haben, die anderen, die jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, wie es, glaube ich, Zverev nannte, und dann sagt er großzügig, okay, dann spiele ich mal.
Genau, ja, ja.
So ungefähr. Also ja, er ist jetzt kein Fan des neuen Formats, das wissen wir, aber ich frage mich natürlich schon, ob ihn dann spiele ich halt mal zu Höchstleistungen treiben kann. Mhm. Wir werden es sehen. Welche Aussage mich noch mehr zum Schmunzeln brachte, ist aber die, ich spiele den Davis Cup, danach nehme ich mir eine Auszeit, um über die Saison nachzudenken. Mhm. Welche Auszeit? Du meinst die 2 Wochen Urlaub, die du hast? Also er ist im United Cup gemeldet, der direkt nach Neujahr beginnt. Also ich gehe davon aus, dass er dazwischen auch eine Preseason machen will, eine kurze. Wo ist die große Auszeit? Also wo ist die Zeit, da irgendwas groß verändern zu können? Ich dachte, okay, eventuell sagt er sich, ist vor den Australian Open auch zu stressig, ich nehme mir danach die Auszeit. Aber hey, Zusage für Rotterdam ist auch schon da, was kurz nach den Australian Open stattfindet. Also ich finde ja gut, dass er das macht und nicht wieder die Südamerika-Reise. Da wissen wir ja, das hat ihn in dem Jahr nicht so gut getan. Aber ansonsten ist halt alles gleich. Eine Auszeit wäre für mich gewesen, nach den US Open zu sagen, okay, ich beende jetzt mal die Saison und arbeite an meinem Spiel. Wie Federer damals rumtüfteln, mit einer neuen Rückhand zurückkehren oder in Zverevs Vorfall eben mit einer neuen Vorhand. Nur er kämpft ja ständig mit kleineren Verletzungen. Also es wäre eigentlich ein guter Grund gewesen, finde ich, sich mal die Zeit zu nehmen, zu regenerieren und was Neues zu probieren. Klar birgt das Risiko auch, aber ich meine, wenn ein Sinner bereit ist, nach dem US Open Finale sowas in Kauf zu nehmen, ein paar Niederlagen, weil er das Gefühl hat, okay, er tut sich ab und an mit Alcaraz schwer, dann muss das doch für dich auch drin sein. Also und der letzte Punkt, der ist halt 28 Jahre. Jetzt ist er nicht super alt mehr als Profisportler, das wäre früher noch was anderes gewesen. Aber er spielt ja schon sehr, sehr lange auf der Tour, seit jüngsten, wirklich mit 16, 17 schon. Und spielt jedes Jahr ungefähr 80 Matches, in dem Jahr auch wieder. Und da ist es halt normal, dass sich Verletzungen dann ein bisschen mehr häufen, wie wir in dem Jahr gesehen haben. Und da frage ich mich schon, passt er sich da jetzt an, fokussiert sich auf die wirklich wichtigen Turniere oder spielt er weiter fast alles, um sich so auch im Ranking leichter halten zu können? Und da weiß ich nicht, ob das auf Dauer gut geht.
Mhm. Ja, ich finde, das klingt irgendwie alles so nach Unruhe. Man will, also er hat seine eigene Erwartungshaltung. Die Öffentlichkeit hat aber auch eine gewisse Erwartungshaltung, weil, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wir messen ihn ja auch daran, was er eigentlich möchte. Und deswegen lobt man natürlich, also wir sind ja immer schon sehr darauf bedacht, auch die gute Saison trotzdem noch zu loben. Und Nummer 3 der Welt ist sehr, sehr gut. Aber wir wissen ja auf der anderen Seite auch ganz genau, dass er eigentlich noch was anderes will. Und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, beim Davis Cup, wenn schon vorher klar ist, es wird gar kein Duell zwischen ihm und Alcaraz oder zwischen ihm und Sinner geben, weil die nicht dabei sind, dann weiß man irgendwie eigentlich, das ist das, was er eigentlich möchte. Und deswegen muss ich auch mal gucken. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Körpersprache er dann da auf dem Court stehen wird in Bologna, werden wir dann ja in den nächsten Tagen sehen. Eine Sache noch, bevor wir den Switch rüber machen zum Billie Jean King Cup, da wollen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Aber es ist natürlich jetzt schon sehr präsent gewesen, immer wieder dieses Thema zwischen Alexander Zverev und Boris Becker. Und da sind natürlich die Medien auch ja sehr stark involviert und dran beteiligt. Natürlich ist es so, wenn Zverev seine Ziele nicht erreicht und ein bisschen am Struggeln ist und Boris Becker auf der anderen Seite in sämtlichen Sendungen bei verschiedenen Sendern zu Gast ist und seinen Senf dazu gibt, dann wird er natürlich auch darauf angesprochen. Und dann sagt er auch einfach, was er denkt. Ich glaube, jetzt in der letzten Folge mit Andrea Petkovic hat das eigentlich nochmal ganz gut gesagt, dass er also nochmal ein bisschen neu eingeordnet, dass er da diesen Beef gar nicht so richtig will. Aber dieses ganze Hin und Her, das muss doch auch auf Dauer so anstrengend sein. Wir wissen ja nicht so richtig, was dann zwischen den beiden ansonsten noch für eine Kommunikation stattfindet. Wir sehen ja nur das, was wir dann über die Medien wahrnehmen können. Aber dieses ganze Hin und Her, wie hast du das so wahrgenommen? Was denkst du darüber?
Ja, also ich denke mir eigentlich nur, redet mit statt übereinander ständig. Sie haben ja gesagt, also momentan ist, glaube ich, Becker hat es, glaube ich, erwähnt, die Kommunikation miteinander schon auf ein Minimum reduziert, was früher sicher mehr war. Und dann lassen sich beide ein bisschen von einem Kollegen schon ein bisschen spielen wie so eine Geige. Also man muss nicht auf jede Aussage, die irgendwer in einem Live-Kommentar trifft, drauf anspringen. Kritik muss auch erlaubt sein. Becker arbeitet als Experte, wird dafür bezahlt. Deshalb muss Zverev noch lange nicht allem zustimmen, was er sagt. Das ist ja nochmal ein anderes Paar Schuhe. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass es nervt, wenn man gefühlt zum 10. Mal einen gleichen Ratschlag hört. Also ich bin sicher, es wäre bei mir genauso, wenn man ihm jetzt meine Takes alle vorspielt. Aber ich sage halt das Gleiche wie Becker. Wenn er Doppelfehler serviert, kann ich nicht sagen, das war ein Ass. Und sein Ziel ist halt seit Jahren ein Grand-Slam-Sieg. Er redete von einer neuen Big Three, Djokovic, Medvedev und er. Und daran wird er halt gemessen. Und ich betone ja, wie du schon sagst, auch immer wieder, es ist Jammern auf hohem Niveau. Tennis Deutschland hat natürlich Glück, dass er da ist. Sonst sähe es dahinter wirklich düster aus. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber um zurück auf Becker zu kommen, ja, es ist halt ein bisschen schade, dass er Zverevs Trainer wird, fand ich jetzt immer nicht ganz so wahrscheinlich, weil Becker hätte nicht geduldet, dass die Familie ständig mit reinredet. Nur das wird sich, glaube ich, nie ändern. Also die wird immer da ein fester Teil in seinem Team bleiben. Deswegen bin ich da sehr gespannt, auch so, was in dieser Trainersituation noch passiert. Mal abwarten.
Ja, ich glaube nicht, dass bis zum Karriereende das genau so weitergeht. Ich meine, er hat ja schon Dinge probiert und auch wenn das nicht so richtig geklappt hat, irgendwann muss es ja wieder. Also ich meine, das mit Toni Nadal und so, das war ja auch ein Schritt und müssen wir mal gucken, wie das alles weitergeht. Jetzt sprechen wir aber wirklich über den Billie Jean King Cup, die Playoffs, die aus deutscher Sicht leider wahrscheinlich auch ein bisschen unerwartet nicht wirklich gut gelaufen sind. Das ist der erste Abstieg seit 13 Jahren. Ich habe mir übrigens auch deinen Kommentar dazu durchgelesen, gehen wir gleich später auch noch drauf ein, den du geschrieben hast für Sport1. 1-2 gegen die Türkei zuerst und dann 0-2 gegen Belgien. Du bist mit vor Ort gewesen. Es gab viel Wirbel um das Ganze. Es gab Spielerinnen, die dann doch nicht spielen konnten oder andere, die noch anreisen mussten. Auch da gab es einige Probleme. Also es lief insgesamt einfach alles total anders als erhofft. Ich bin sehr gespannt auf deine Eindrücke von vor Ort.
Ja, also wir hatten ursprünglich ja 3 Top-50-Spielerinnen mit Lüssi, Gemund und Maria im Team. Das hat sich dann durch Marias Absage schon mal auf 2 reduziert, sollte immer noch locker reichen. Am Donnerstag fuhr ich dann eben hin zu den ganzen Team-PKs, weil ich hatte dann noch das Einzelinterview, wo ich angekündigt hatte mit der Belgierin, wo ich später noch ein paar Worte verlieren kann. Jedenfalls hat sich die deutsche PK dann irgendwie immer verzögert. Wir sind in den Presseraum reingegangen, dann wieder raus und sickerte schon durch. Es geht wohl auch um Laura Siegemund, die wohl nicht spielen kann und das Problem war aber dann, dass die Nachnominierung irgendwie nicht durchging. Also die ITF bekam von DTB den Personalausweis, Geburtsurkunden und Zeugnisse von Tessa Brockmann, um die es geht. Aber das hatte ja als gültiges Dokument nicht gereicht, beziehungsweise wollte sie nicht akzeptieren. Sie haben einen Reisepass verlangt, der älter als 2 Jahre ist, nur hatte Brockmann einen relativ neuen und der alte war halt nicht mehr da und deswegen konnte sie das nicht. Deadline war 11 Uhr und nach ewigen Hin und Her wurde, glaube ich, wirklich wie so in einem Hollywood-Film letzte Minute ungefähr vor der Deadline gesagt, okay, sie kann nominiert werden. Ob sie spielen darf, gucken wir mal noch. Die Bestätigung, dass sie dürfte, kam dann auch mitten in der PK. Also es war wirklich ein bisschen skurril. Ich fand es natürlich cool, dass ausgerechnet Tessa Brockmann um ihn nachnominiert wurde, weil ja, die hatten ja Sophie und ich in Hamburg erst für ein Exklusivinterview als eine der Aufsteigerinnen des Jahres auch in Deutschland. Und ja, wen das interessiert, kann gerne, ich glaube, es ist unsere vorletzte Folge nochmal reinhören. Aber ja, zum Billie Jean King Cup dann am Freitag, das gegen die Türkei, das war ein wilder Start. Also Siegemund hat im Doppel schmerzlich gefehlt, aber trotzdem war eigentlich die Erwartungshaltung okay mit Lys und Seidel. Das regeln die schon. Da kann keine andere Mannschaft hatte auch nur eine Top-100-Spielerin im Team. Das muss man auch sagen. Seidel dann beim Debüt super cool, 6-1, 6-1. Also eigentlich waren die Weichen gestellt, aber klar, Lüss-Gegnerin Zeynep Gsönmez war ein anderes Kaliber. Steht nur auf 113 der Welt, aber die hatte ein paar gute Turniere. US Open hat sie in Runde 2 Marta Kostyuk richtig Probleme gemacht. In Wimbledon war sie sogar in Runde 3. Ja, erster Satz war eng, dann ging es Satzausgleich für Liz und dann dachte man, okay, sie kriegt die Kurve. Aber irgendwie, es war am Anfang noch sehr umkämpft im dritten Satz. Aber als Sönmez dann die ersten beiden Spiele gewann, da ging wirklich nichts mehr. Und Sönmez gelang dann wirklich auch alles, muss man auch sagen. Spielte teils unglaubliche Volleys und hat halt diesen entscheidenden Satz mit 6-0 gewonnen. Und da habe ich Liz danach dann gefragt, was ihrer Meinung nach da so ein bisschen ja, schiefgelaufen ist. Und hören wir uns mal an, was sie dazu gesagt hat.
Also ich bin ehrlich, ich hätte den dritten Satz ein bisschen ruhiger anfangen sollen. Ich war wirklich, wir hatten echt einen guten Clash im zweiten Satz und sie hat wirklich auch einfach nichts Besonderes in den ersten Games gemacht und ich wollte dann direkt zum Punkt gehen, ich wollte dann ein bisschen schneller spielen und habe dann einfach überpowert und die hat dadurch natürlich super viel Confidence bekommen und irgendwann, ich habe das Gefühl gehabt, im dritten Satz hätte sie ihre Augen zumachen können und die Schläge würden trotzdem sitzen und das ist nun mal der Fall, wenn man die ersten zwei Games nicht so gut spielt. Es kann wirklich, man hätte in beide Richtungen gehen können und ja.
Ja, also ich finde gut, dass sie da auch selbstkritisch sagt, ich habe da anfangs ein bisschen überdreht, weil da kann sie draus lernen. Sie hat im dritten Satz wohl auch bereits den Oberschenkel gespürt, wie wir jetzt später wissen, dass das ja noch Folgen hatte. Trotzdem habe ich uns immer noch gute Chancen im Doppel gegeben. Da haben Annalena Friedsam und Julia Niemeyer auch einen echt guten ersten Satz gespielt. Danach haben sie die Türkinnen gesteigert, Friedsam und Niemeyer ehrlicherweise aber auch ein bisschen nachgelassen. Gerade bei Niemeyer ist so ein bisschen ja, die Verunsicherung mit jedem misslungenen Volley gestiegen, mit jeder Vorhand, die halt nicht als erstes den Boden auf der anderen Seite, sondern die Bande am Ende berührt hat. Also ich mache ihr da keinen Vorwurf, sie hatte die Saison ja eigentlich schon für beendet geklärt und ist dann jetzt für Siegemund eben eingesprungen. Das Einzige, was mich da ein bisschen Rätsel ließen, waren dann wirklich die Aussagen auf der PK danach. Da sagte sie, ich glaube trotzdem, dass ich ein gutes Match gespielt habe und ich bin sehr zuversichtlich, was das nächste Jahr angeht. Ich habe heute auch wieder gezeigt, dass ich wirklich gut spielen kann. Die Zuversicht soll sie bitte haben und behalten. Das darf sie, das soll sie, also wirklich, ich denke auch, dass da auch einiges noch möglich ist. Ich stimme auch zu, dass man gute Ansätze wie so oft zwischendurch sah. Nur ein gutes Match, was gezeigt hat, dass sie wirklich gut spielen kann, das habe ich nicht gesehen. Also, ich weiß, was sie kann, aber wer die sie das erste Mal gesehen hat und das nach dem Match dachte, Respekt, weil ihre Volleys, die haben nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch wirklich bei Kollegen von mir einige Reaktionen ausgelöst und das waren nicht die Art Reaktionen, die vielleicht eine Alcaraz-Volley auslöst. Die Vorhand kann super sein von ihr, da hat wirklich, dann muss man wirklich jede Gegnerin, die da am Netz steht, muss dann wirklich Angst haben. Aber hier hatte ich im dritten Satz eher Angst wirklich um die Zuschauer in den ersten Reihen. Also das war schon sehr wild leider. Doppel ging dann auch verloren und es war halt klar, gewinnt die Türkei am Samstag gegen Belgien, steigt Deutschland ab.
Ja, und das ist dann ja mega dramatisch gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch dann noch so aus nächster Nähe alles mitbekommen hast. Belgien hat dann ja ganz, ganz knapp gewonnen. Ich habe das hier gerade nochmal offen. 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes im Doppel. Ich habe schon aus anderen Quellen gehört, dass das deutsche Team da mega mitgefiebert hat und so. Kannst du auch gerne nochmal beschreiben, wie aus deiner Sicht so die Stimmung gewesen ist, bevor es dann ja schon ja zum nächsten Schock dann irgendwann gekommen ist?
Ja, genau. Also ich habe es tatsächlich bei Prime mitverfolgt dann, über Prime. Aber am Samstagabend war für Deutschland oder Rainer Schüttler wohl so ein Wechselbad der Gefühle, weil genau das Team hat eben dieses Duell in einem Restaurant in geschlossener Gesellschaft verfolgt, hat er erzählt. Und es war ja super dramatisch mit den Matchbällen Türkei, wo dann schon alles vorbei gewesen wäre. Am Ende dann die große Erleichterung. Aber wir haben noch eine zweite Chance. Nur am gleichen Abend hat Lüs eben auch Schüttler gesagt, hey, mein Oberschenkel, ich spüre ihn doch mehr. Ich weiß nicht, ob ich ein Match beenden könnte. Und dann hat man dann gesagt, okay, nee, dann lass es. Dann stellen wir Friedsam auf. Es ist halt jetzt auch nicht die Friedsam in Topform. Sie hat zwei Sätze, finde ich, trotzdem gut gemacht gegen ihre Gegnerin Jeline van Dromme, wo man eben nicht auf das Ranking schauen darf. Die steht, da steht 473, aber das liegt halt daran, dass sie bei den Juniors viel unterwegs war. Die ist US Open Junioren Champion, hat wie Marc Schönhaus zuletzt bei den Herren, sie bei den Damen, den ITF Junior Finals gewonnen. Also die ist wirklich gut, die hat eine unglaubliche Siegesserie gehabt. Und habe ich euch auch schon ein, zwei Mal erzählt. Die hat ein bisschen nervösen Beginn. Aber danach muss man schon sagen, dass sie eigentlich die bessere Spielerin war. Und Friedsam hat sich dann so dank des Aufschlags im Satz gehalten. Der Tiebreak ging dann 7-0 an Van Drommel, weil sie war einfach in Mehrzahl der Ballwechsel überlegen. Sie hat speziell mit der Vorhand, die richtig gut ist, dominiert und spielt da dieses moderne, aggressive Tennis. Friedsam hatte dann trotzdem die Erfahrung im zweiten Satz so ein bisschen ausgespielt, die engen Spiele gewonnen. Aber ich habe Ende des Satzes wirklich schon dem Kollegen gesagt, Friedsam pumpt mir ganz schön. Also du hast gesehen, wirklich, Van Drommel atmet deutlich ruhiger noch, und als dann Friedsam zu Beginn des dritten Satzes ein Marathonspiel das Break nicht geschafft hat, dann hat man eigentlich gemerkt, dass sie körperlich immer mehr gestruggelt hat. Gab nochmal kurzes Aufbäumen, Medical Timeout, aber Van Drommel hat dann die Nerven behalten und dann war halt schon klar, Seidel muss jetzt gewinnen. Ich dachte auch, sie schafft das, aber ich habe ein bisschen unterschätzt, was das für eine Situation für sie ist, weil sie wusste ja, verliere ich, steigen wir ab. Und das hat man deutlich gesehen, das hat sie wirklich gelähmt. Ich kam da nach 14 Minuten, glaube ich, Spieldauer auf den Court zurück. Es stand 0-5 und kurz darauf war es 0-6, 0-3. Also dann hat Seidel noch mal ein bisschen Spiel gefunden, aber am Ende war wieder bei 4-5 der Scoreboard-Pressure da und das war dann endgültig zu viel für sie. Siegemund hat da wirklich von der Seite viel gecoacht, aber da bin ich übrigens gespannt, wie lange es dauert, wenn die ihre Karriere beendet, bis die dann irgendwo Trainerin ist oder an der Seite. Aber sie hat auf dem Court jedenfalls da noch deutlich gefehlt, fand ich. Also die Erfahrung, die Abgezocktheit, ja auch die taktische Spielchen, wo ich nicht immer Fan bin, aber die halt doch effektiv sind. Und da habe ich auch Rainer Schüttler ein bisschen danach dazu gefragt, wie sehr denn Siegemund und Tatjana Maria auch diesem Team gefehlt haben. Und das können wir jetzt mal hören.
Wir haben drei Top-50-Spielerinnen und heute hat keine gespielt. Also ich glaube, mehr braucht man nicht sagen. Die fehlen an allen Ecken und Kanten, das ist ganz klar. Also wenn man allein die Rangliste sieht, was wir für Potenzial hätten. Klar, aber wieder, wenn, hätte, aber, zählt nicht. Und man muss auch sagen, mit Laura im Doppel ist so viel Erfahrung da, glaube ich auch, dass sie das Doppel geführt hätte. Jule und Anna haben lange nicht zusammengespielt. Das ist alles so eine unglückliche Konstellation, aber dann kommt alles zusammen und wenn jemand verletzt ist, kann man leider nichts dagegen machen.
Ja, das war schon alles irgendwie ziemlich bitter. Da kamen wirklich mehrere Sachen zusammen, haben wir jetzt gerade von Rainer Schüttler ja auch nochmal gehört. Trotzdem ist natürlich jetzt so die Frage, der Ausblick nach vorne, was kommt da jetzt als nächstes? Rainer Schüttler hat den Rücktritt bekannt gegeben, der macht jetzt also in dieser Funktion nicht weiter. Du hast, wie vorhin schon von mir erwähnt, so einen Kommentar geschrieben auf Sport1 mit dem Titel "Dieser Abstieg ist trügerisch" und den kann ich wirklich empfehlen. Vielleicht können wir den auch nochmal in den Shownotes irgendwo verlinken, aber du wirst es jetzt ja auch mit deinen eigenen Worten nochmal so ein bisschen einrahmen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen der goldenen Generation damals, Kerber, Petkovic und so weiter, und diesem Abstieg jetzt, der vielleicht sogar früher hätte kommen können, weil eigentlich danach nicht so viel nachgekommen ist und so. Ich will dir das jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber du hast es, finde ich, gut eingeordnet insgesamt. Aber kannst gerne nochmal ein bisschen was dazu sagen.
Ja, erstmal danke, freut mich. Im Prinzip ging es mir darum, dass man jetzt nicht Panik schieben muss, weil das hätte man eher vor 5 Jahren tun sollen, als manche das da von unserer alten goldenen Generation überdeckt wurde oder vielleicht auch vor 10 schon. Aber dahinter war halt diese große Alterslücke. Es war auch schon mehrmals eng mit dem Abstieg. Es wurde sich immer wieder gerettet, auch dank der Erfahrung einiger älteren Spielerinnen. Und jetzt hat dieses junge Team halt den Preis bezahlen müssen, als die ältere Generation verletzungsbedingt einfach komplett weggebrochen ist. Aber an sich wurde ja schon was angeschoben beim DTB, das muss man schon auch sagen. Und wir haben jetzt wieder viele vielversprechende Talente, gerade die nachkommen. Ich bin vorsichtig, ich sehe da jetzt noch nicht direkt ein Wunderkind wie Goff, aber eben Spielerinnen mit Potenzial, wo wir jetzt erstmal 2-3 Jahre geben sollten, bevor wir da ein bisschen ein Urteil bilden können. Für mich fehlte oder bezahlt das Team jetzt wirklich halt die Fehler der Vergangenheit ein bisschen bezahlt. Jetzt eben ja schütteln, natürlich gut analysieren, was schiefgelaufen ist. Warum hatten unsere jungen Spielerinnen so viel mehr Probleme mit dem Druck als jetzt andere? Ich meine, das belgische Team ist noch jünger gewesen.
lag es am Heimspiel? Kann man unsere Spielerin da besser darauf vorbereiten, dass sie nicht denken, okay, wir müssen jetzt die Erwartungen der Fans auch erfüllen? Rainer Schüttler hast du erwähnt, ist nicht mehr dabei jetzt, auch wenn er gemeint hat, er hat ein paar Sachen im Kopf, die man ändern sollte. Ich hoffe, dass er diese trotzdem noch mitteilt, weil dann kann man sich ja zusammensitzen und diskutieren, okay, was wollen wir umsetzen, was macht Sinn. Ich bin jetzt auch gespannt, wer Nachfolger oder Nachfolgerin wird. Mit Torben Belz ist ein erfahrener Mann ja an Bord als Chef-Bundestrainer bei den Damen. Den habt ihr ja in der letzten Folge im Interview bei uns gehört. Es klang so, als wäre er mit seinem aktuellen Job ganz zufrieden. Weiß nicht, ob er dann direkt jetzt das auch noch übernehmen will oder stattdessen. Aber er hat ja auch erzählt, dass Kerber im kommenden Jahr ein bisschen mehr involviert werden soll. Ich denke, der reicht aber erstmal die beratende Rolle. Die wird nicht gleich da auf die Bank sich setzen wollen. Vielleicht eine Petkovic, falls die Lust hat. Wer weiß. Aber ja, mal schauen. Also leicht wird der Aufstieg natürlich nicht. Da gibt es schon ein paar knifflige Aufgaben. Aber dazu würde ich dann nochmal, um das Thema abzuschließen, nochmal Rainer Schüttler nochmal das Wort übergeben.
Also Absteigen ist nie schön, ja. Das ist ganz klar. Man muss sagen, wenn man die letzten Jahre sieht, wir waren ja immer, hatten auch schon mal eine Relegation, haben uns da durchgekämpft, haben einige Partien gewonnen, wo wir nicht der Favorit waren und haben sie trotzdem gewonnen, gegen Brasilien, zweimal gegen Kroatien. Insofern hat es uns jetzt leider erwischt. Da muss man natürlich auch mit vielleicht ein bisschen Abstand ganz klar analysieren, woran hat es gelegen, was kann man verbessern, was muss man ändern. Und man muss natürlich auch realistisch sein, wieder aufzusteigen ist nicht einfach. Ja, da muss wirklich auch alles zusammenkommen. Und ich hoffe, dass die Spielerinnen, die vorne stehen, dass sie weiter spielen, dass sie auch, da sind sie auch in die Pflicht genommen, dass sie weiter Deutschland vertreten und dann so schnell wie möglich aufsteigen. Gibt ja auch noch ein anderes, oder das ist natürlich jetzt, weil dieses Format was Besonderes ist, dass die ITF oder Billie Jean King Cup wird verkleinert auf 8 Teams anstatt 12 und deswegen dieses Format und das ist natürlich dann nicht einfach, da durchzukommen.
Ja, genau. Also, dass es nicht leicht werden wird, das haben diese Playoffs, glaube ich, gezeigt. Bei den Türkinnen war es eben vor allem Sönmez, aber vor allem von den jungen Belgierinnen war ich wirklich auch beeindruckt. Also, Van Dromme habe ich erwähnt, dass ich, ja, nicht sofort, die braucht noch ein bisschen, das hat man schon auch gesehen, aber in der Zukunft einiges zutraue. Da plane ich auch Richtung Jahresende nochmal eine größere Story zu der, da hatte ich ja das Interview, aber Hanna Vandenfinkel, die hat Seidel keine Chance gelassen, die hat mich auch echt beeindruckt. Die ist noch außerhalb der Top 120, aber da schließe ich mich ihrem Coach, belgischen Coach Wim Fizet an, der mir gesagt hat, dass er denkt, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall in die Top 100 einziehen wird. Ich sehe bei Van Dromme schon noch mehr Potenzial, aber Vandenfinkel ist mit ihren 21 Jahren halt schon ein bisschen weiter, deswegen denke ich schon, dass die öfter in so manchen Turnieren ein bisschen auftauchen wird. Und da könnt ihr mal drauf achten, was die so für Ergebnisse abliefert.
Werden wir tun. Dann haben wir jetzt, glaube ich, auch diese ganze Thematik rund um den Billie Jean King Cup nochmal ganz gut eingeordnet, auch wenn ja das Ergebnis, das, was da passiert ist in Ismaning, natürlich irgendwie ein bisschen traurig ist, weil es jetzt erstmal dann ja mit dem Abstieg zu tun hat. Stefan, wir sind am Ende und euch zu Hause kann ich sagen, dass wir noch eine Folge geplant haben in diesem Jahr, die sogenannte Jahresendfolge. Am 3. Dezember ist die momentan geplant. Ich gehe mal davon aus, dass das auch so bleibt. Da werden wir wieder zu dritt sein. Also da ist Sophie auch wieder mit am Start. Da machen wir nochmal so ein bisschen dies und das, so ein bisschen was Buntes. Hot Takes, gedraftet soll, glaube ich, auch wieder werden. Aber ich weiß gar nicht, dieses Draftspiel, ich vergesse das ja sowieso immer über das ganze Jahr wieder. Aber ich glaube, du bist davon sehr überzeugt. Wir können das gerne weitermachen. Ich habe völlig den Überblick verloren. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil dann weiß ich am Ende auch wieder ein bisschen mehr, was ich eigentlich im Vorjahr gemacht habe.
Du bist dann gar nicht so schlecht, also mach dich da nicht so nieder. Und das Draftspiel ist halt vor allem eine Möglichkeit, um ein bisschen nach vorne zu schauen, auch ein bisschen, ja, so eine spielerische Art, wen wir für nächstes Jahr halt auf dem Zettel haben. Darum geht's vor allem.
Ja, stimmt, was sich auch so getan hat vielleicht nochmal, ne? Genau. Dass man so sagt, ja, der oder die könnte das nochmal irgendwie so schaffen, den würde ich gerne noch im Team haben, weil und so, dann gibt's vielleicht nochmal ganz guten Überblick, das stimmt schon. Ja. Den Rest vom Interview mit Eva Lüss spielen wir dann auch noch aus. Davis Cup wird dann auch noch kurz ein Thema sein. Der wird jetzt ja dann in den nächsten Tagen gespielt. Also, da ist wohl auch nochmal wieder richtig viel los in dieser nächsten Folge. Und für heute sind wir damit durch. Stefan, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Bis dann.